Hallo und Servus, hier ist Ahoy & Pio, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ja, für den heutigen Freitagspodcast bin ich an einen besonderen Platz gewechselt, nämlich ins Deutsche Stiftungszentrum im Stifterverband der Deutschen Wissenschaft in Essen. Ich habe tatsächlich ein Arbeitsbüro bekommen und mich hier gleich mit Matteo Enz verabredet. Er ist Rechtsanwalt beim Deutschen Stiftungszentrum im Stifterverband der Deutschen Wissenschaft in Essen und wir zwei werden heute Abend zusammen einen Stiftungsapero gestalten. Sie werden uns einen Impuls geben, lieber Herr Enz. Und deswegen habe ich gesagt, wir zwei müssen uns mal unterhalten über die neuen Registerpflichten, beziehungsweise überhaupt die Registerpflichten für Stiftungen. Vom Gefühl her, ein Thema ist gar nicht so auf dem Schirm. Und wir wollen gleich mal einsteigen mit der ersten Frage. Lieber Herr Enz, herzlich willkommen im Freitagspodcast. Und Sie sind Rechtsanwalt beim Deutschen Stiftungszentrum. Was machen Sie den ganzen Tag?
Direkt schon die erste kritische Frage gestellt. Ja, herzlich willkommen und Dankeschön für die Möglichkeit, hier im Podcast mal zu berichten, Herr Caro. Herzlich willkommen auch bei uns in unseren Räumlichkeiten. Was ich den ganzen Tag mache, ist, dass ich unsere bis zu, glaube ich, 800 Stiftungen, die wir schon im Hause haben, also ich glaube 400 bis 500 nicht rechtsfähige Stiftungen in unserer Rechtsträgerschaft, das sind diese Treuhandmodelle, und darüber hinaus selbstständige Stiftungen, die wir unterstützen. Die Stiftungen unterstütze ich in allen diversen rechtlichen, gemeinnützigkeitsrechtlichen Fragestellungen, aber auch, und das ist ja ein Thema, inwieweit jetzt Stiftungen sich in diversen Stiftungsregistern, Transparenzregistern, Lobbyregistern und was es nicht noch gibt, darauf gehen wir ja gleich noch ein, registrieren müssen.
Genau, da kommen wir gleich drauf. Und Sie machen, glaube ich, haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, auch das Thema Nachlass hier im Haus?
Genau, genau. Ich habe seit dem letzten Jahr eine Zertifizierung als Testamentsvollstrecker. Das ist für Stiftungen oftmals ein goldener Regen, Erbschaften zu bekommen, oftmals auch unerwartet, ja, also Fundraising-Maßnahmen bestehen ja nicht nur darin, Spenden einzuwerben, sondern auch, sage ich mal, Nachlässe zu akquirieren, also Veranstaltungen zu machen zum Thema Erbschaft. Da schaut man sich den demografischen Wandel in unserem Lande an und weiß, da sind viele, sage ich mal, Vermögen aktuell, die gerade bei kinderlosen Ehegatten, bei kinderlosen Unternehmern, kommt dann das Thema Stiftungen irgendwann.
Und das ist dann das klassische Thema Erbschaftsmarketing, so heißt es, ne? Im Neusprech draußen.
Genau. Ja? Und da unterstütze ich jetzt unsere Stiftungen hier bei der Nachlassabwicklung, bei der Testamentsvollstreckung. Teilweise sind wir selbst über das Deutsche Stiftungszentrum Testamentsvollstrecker, teilweise arbeiten wir da aber auch gut mit externen Testamentsvollstreckern zusammen, die schon ja über die vielen Lebensjahre der Stifter, der Stifterinnen hinweg ein gutes Vertrauensverhältnis zu diesen aufgebaut haben und dann eben diese vertrauensvolle Aufgabe zum Zeitpunkt des Todes übernehmen.
Und jetzt wollen wir ein bisschen über die Registerpflichten sprechen für Stiftungen. Also Sie hatten jetzt gerade schon zwei, drei Begriffe genannt. Wir haben gesagt, wir wollen mal die Register nennen und dann auch mal so ein bisschen beschreiben, was muss ich da eigentlich als Stiftung machen? Weil von meinem Gefühl her, also Transparenzregister, das hat irgendwie jeder schon mal gehört, aber unendlich viele sind da auch noch nicht drin. Also alle sind noch nicht drin vom Gefühl her. Und dann kommt ein bisschen was Neues und ab 2026 haben wir noch das Stiftungsregister obendrauf. Also wir reden über vier Register und lass es uns in medias res gehen. Transparenzregister. Was ist das und was muss ich als Stiftung machen?
Ja, das ist schon der erste Knackpunkt. Was ist das Transparenzregister und für wen soll es eigentlich gelten und was ist da einzutragen? Also das Transparenzregister ergibt sich ja aus dem Geldwäschegesetz. Das bedeutet, durch das Transparenzregister sollen eben transparent gemacht werden, Kontrollbefugnisse und wirtschaftliches Eigentum an Gesellschaftsstrukturen. Ne, mit dem Ziel, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungen vorzubeugen, zu bekämpfen. Jetzt frage ich mich, wir haben 800 Stiftungen im Hause, ich kenne keine einzige, die in Geldwäsche verstrickt ist oder Terrorismus finanziert, weil diese wäre ja gar nicht gemeinnützig anerkennungsfähig. Aber das ist nur schon mal der erste Hinweis, worum geht es beim
Transparenz. Das sagen Sie jetzt sehr trocken, ja, wenn man das mal sacken lässt. Also das ist natürlich schon ein ziemlicher Hammer. Aber es ist natürlich völlig richtig. Ja?
Ja, also
man fragt sich, warum dieses Register so eine Relevanz hat für den Stiftungssektor.
Ja, ja, genau, genau. Weil Stiftungen eben auch als Rechtsform im Transparenzregister in den Vorschriften zum Geldwäschegesetz genannt werden. Auch nicht rechtsfähige Stiftungen werden als Vermögensmassen dort genannt. die potenziell eintragungspflichtig sind. Und dann steht da eben weiter drin, dass man seine wirtschaftlich Berechtigten, also diejenigen, die wirklich Kontrollrechte ausüben können im Hinblick auf diese Rechtsformen, und auch wirtschaftlich Berechtigte, also die begünstigt werden können durch Erträge dieser Vermögensmasse in der Rechtsform, dass sie eben da einzutragen sind. Und dann fragt man sich weiter, wer kann das denn bei einer Stiftung sein? Mhm. Und da ist eben jetzt klar gesetzlich, dass es in jedem Fall der Vorstand ist, weil der Vorstand die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich vertritt und auch im Rechtsverkehr vertreten darf. Das heißt, er kann entscheiden, wer gefördert wird, ne? wo Gelder ausgezahlt werden. Dann kann man sich weiter die Frage stellen, sind da auch der Stifter, ist der Stifter damit gemeint,
Zum Beispiel,
ist der wirtschaftlich berechtigt? Da gibt es jetzt über das Bundesverwaltungsamt eine FAQ, eine Fragen- und Antwortenliste im Internet, und da ist eben klargestellt, unter welchen Bedingungen ein Stifter auch eingetragen werden muss.
Okay.
Und das sind dann so Fragestellungen, mit denen man sich tatsächlich als Stiftung beschäftigen muss, obwohl man nichts mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu tun hat. Das ist eben ein Anti-Missbrauchsregister, ne? Was auch dann wiederum, sage ich mal, als Kollateralschaden, wenn man so will, Stiftungen da mit in die Haft nimmt.
Aber halt von der DNA einer Stiftung schon relativ weit weg. Also das ist immer so meine Interpretation von dem Transparenzregister gewesen, wenn man weiß, woher es kommt. Das zweite Register, über das wir sprechen wollen, ist Lobbyregister. Das ist schon ein bisschen näher dran. Mhm. Lobbyregister, da reden wir über, ich sage es mal in meinen Worten, über Stiftungen, die Lobbyarbeit machen, und die müssen sich registrieren. Ist das so richtig ausgedrückt, beziehungsweise wer muss rein, was müssen die machen?
Ja, also das Lobbyregister, da geht es ja darum, das ist ein vom Zielgedanken her ein recht guter Gedanke. Ne? Also man möchte, wir wissen ja, in unserer Demokratie gibt es dort Akteure, da gibt es Interessensvertreter für gewisse Communities, für Gruppen, ja, der Yachtclubverband oder ja, so das Worst Case. Und die nehmen politisch Einfluss eben dadurch, dass sie eine starke Mannstärke aufweisen, dass sie finanzielle Mittel haben und wollen dort eben Einfluss üben in Gesetzgebungsverfahren oder dergleichen. Das ist ja vom Zielgedanke sehr gut. Da war Transparency auch hat sich sehr stark gemacht dafür, dass dieses Lobbyregister jetzt veröffentlicht wird und dass man das auch transparent macht, wer politisch Einfluss nimmt in unserem demokratischen System außerhalb der Gewählten.
Mhm, ja, genau.
Das ist ja ein guter Zielgedanke. Warum sind Stiftungen da drin? Also beispielsweise Umweltorganisationen. Mhm. Also die Förderung von Umweltschutz gehört ja steuerlich anerkannt zu den gemeinnützigen Zwecken.
Mhm.
Und viele Umweltorganisationen sind natürlich auch in der politischen Landschaft aktiv, um eben gewisse Dinge gesetzlich voranzutreiben, die den Umweltschutz supporten. Und jetzt muss man im Lobbyregister Eintragungen vornehmen, wenn man als Stiftung eben Interessensvertreter beschäftigt, mit dem Ziel, dass diese gezielt auf, sage ich mal, Abgeordnete oder Beteiligte des Bundestages, wenn die Kontakt zu denen aufnehmen mit dem Ziel, ich möchte in Gesetzgebungsverfahren Einfluss nehmen.
Also bevor sie das machen, müssen sie im Lobbyregister registriert sein.
Genau, also sobald sie es tun, das passiert, also einzutragen ist jede Kontaktaufnahme. Also wenn ich damit starte, dann muss ich mich als Organisation registrieren.
Okay. Aber das ist, Sie haben es jetzt am Anfang gesagt, es ist eine vernünftige Idee und es passt am Ende des Tages auch in die Zeit, dass man Interessen, Vertretungen bzw. Wünsche, Interessen zu vertreten in eine bestimmte Richtung, dass man das transparent macht. Also das ist für mich ein Gedanke, der gehört für mich zu einer Demokratie dazu. Also bei Interessenvertretungen, das ist, verstehe ich, aber es muss transparent passieren.
Definitiv. Da stehen wir auch als Stifterverband und als Deutsches Stiftungszentrum auch total dahinter und schließen uns den Gedanken an. Transparenz ist gut, gerade wenn es um politische Einflussnahme geht von Akteuren, die eben auch nicht demokratisch gewählt sind, die Gruppeninteressen vertreten. Was man bei den gemeinnützigen Organisationen beachten muss und warum wir auch Kritik geäußert haben, teilweise und zeitweise, an der Umsetzung des Lobbyregistergesetzes war ein Punkt, der jetzt aber zum Glück aufgeweicht wurde durch die Lobbyregistergesetzesreform von Oktober 2023.
Mhm.
Es ging da um Folgendes. Im Lobbyregistergesetz stand drin, dass jede Organisation ihre Spenderinnen und Spender veröffentlichen muss mit Klarnamen, wenn diese 20.000 Euro im Jahr an diese Organisation spenden. Das würde bedeuten, dass alle Unternehmen oder auch natürliche Personen, die mehr als 20.000 Euro spenden, es gibt sehr viele Unternehmer in Deutschland, für die, die eben 20.000 Euro im Jahr spenden können, die müssten dann veröffentlicht werden. Und dann könnte natürlich dort eingesehen werden, dass mein Onkel ja nicht mich als Erbe eingesetzt hat, sondern lieber einer Organisation 20.000 Euro zur Verfügung stellt, mit deren Werten ich noch nicht mal übereinstimme. Und das führt dann zu familiären Unruhen, das führt zu Neid im Umfeld und so weiter und so fort. Deswegen haben sehr viele gemeinnützige Organisationen nach Bekanntwerden dieser Regelung die Eintragungen ihrer Spenderinnen und Spender verweigert und dies gesondert im Lobbyregistergesetz begründet. Das ist auch noch abrufbar. Also man kann sich den Spaß machen und mal gucken, welche gemeinnützigen Organisationen ihre Spenderinnen und Spender genannt haben und welche eben sehr schön begründet, ne, zum Schutz unserer Spenderinnen und Spender, stand da oftmals drin, diese Eintragungen eben unterlassen haben. Das hat der Gesetzgeber Gott sei Dank korrigiert, nachdem sich sehr viele NPOs auch dafür stark gemacht haben, dass diese Regelung abgeschwächt wird. Und man hat dann tatsächlich aus meiner Sicht eine gute Regelung gefunden, orientiert am europäischen Transparenzregister. Also das heißt auf europäischer Ebene nicht Lobbyregister, auch wenn es ein Lobbyregister ist. Das heißt Transparenzregister. Man hat dann gesagt, naja, die EU schreibt ja rein, es müssen 10.000 Euro an Spenden im Jahr sein und zusätzlich, also kumulativ, muss diese Spende 10% der Gesamteinnahmen dieser Organisation ausmachen. Das ist natürlich vernünftig, weil nur wenn 10% der Gesamteinnahmen aus Spenden von dieser einen Person geleistet werden oder dieser einen Organisation, ist ja damit irgendwie, sage ich mal, könnte man auf die Idee kommen, dass diese Organisation auch einen Einfluss nimmt auf diese Organisation, die einen Interessensvertreter hat.
Und wenn jetzt nicht der Fall ist, passiert genau das nicht.
Ne? Also das ist das war ein vernünftiges Korrektiv, was man da angewandt hat. Das ist jetzt im Gesetz geändert. Und deswegen, man kann da noch an der einen oder anderen Stelle nochmal Kritik äußern und sagen, das stellen wir uns auch anders vor, das ist besser. Aber für uns aus unserer Sicht ist das Transparenzregister, weil man gleichzeitig auch noch vernünftige Verschärfungen an der einen oder anderen Stelle vorgenommen hat, die Transparency gefordert hat, ist aus unserer Sicht jetzt erstmal alles in Ordnung
für uns. Jetzt kommen wir zu einem dritten Register, bei dem noch nicht so ganz alles in Ordnung ist, nämlich das, und das muss ich jetzt ablesen, das Zuwendungsempfängerregister. Lieber Herr Enz, das gibt es jetzt, aber es gibt es eben doch noch nicht. Wir waren vorhin noch mal auf der Website, live ist es noch nicht. Was ist es, was muss ich machen, wenn es denn dann live ist?
Ja, also das Zuwendungsempfängerregister ist eigentlich mein Lieblingsregister. Nicht nur, dass man momentan noch drüber scherzen kann, wo bleibt es denn, ich finde es nicht, sondern es ist auch eigentlich lediglich ein Support für gemeinnützige Organisationen, weil eigentlich Grundgedanke, ich muss nichts machen, die Eintragungen erfolgen über einen Abruf digitaler Daten vom Bundeszentralamt für Steuern bei den örtlich zuständigen Finanzämtern. Also die ziehen sich automatisiert die Daten von steuerbegünstigten Körperschaften und pflegen die in dieses Zuwendungsempfängerregister ein. Das heißt, ich muss als gemeinnützige Organisation eigentlich nichts tun. Und ich habe aber den Vorteil, dass es, und so der Grundgedanke dieses Zuwendungsempfängerregisters, ein Register gibt, wo ich oder der Bürger oder die Bürgerin auf einen Klick und einen Blick sehen können, welche Organisationen gibt es denn in Deutschland, denen ich eine Spende gegen Hingabe einer Zuwendungsbescheinigung, also mit einer steuerlichen Abzugsfähigkeit, Geld geben kann. Da sind alle auf einen Blick drauf. Der Grundgedanke dahinter, wir wollen die Digitalisierung vorantreiben, es soll ein digitales Register geben und man soll die Finanzämter entlasten, es soll eine einheitliche Stelle geben, das Bundeszentralamt für Steuern, und es sollen schneller Spenden eingeworben werden können durch gemeinnützige Organisationen, was ja im Grunde eigentlich ganz gut ist.
Das sind drei Punkte, die kann ich nachvollziehen, ja.
Genau. Deswegen haben wir uns alle gefreut. Zum 01.01.24. Mhm. Es wird ja immer so im politischen Kontext gesagt, das wurde uns versprochen. Aber hier glaube
ich... Das sparen wir uns mal an der Stelle. Wir wollen das nicht in irgendeiner Weise kommentieren.
Nein, und ja, zum 01.01. haben wir uns alle gefreut. Ja, dieses Zuwendungsempfängerregister sollte kommen. Mhm. Unsere gemeinnützigen Organisationen haben gesagt, ja cool, da sind wir jetzt hier eingetragen. Man kann uns sehen. Wir erzielen vielleicht dadurch mehr Reichweite. Und es ist noch nichts passiert. Ich habe jetzt letzte Woche am Montag oder Dienstag nochmal eine E-Mail geschrieben ans Bundeszentralamt für Steuern. Mhm. Und habe dann, das war gut, sehr schnell eine Rückmeldung bekommen, dass es noch im Januar online gestellt werden soll und dass es dann auch einen Link geben soll bei der Seite des Bundeszentralamts für Steuern. Mhm. Über diesen Link kommt man dann zum Zuwendungsempfängerregister und es soll auch eine FAQ online abrufbar okay. sein, also eine Fragen- und Antwortliste.
Das heißt, Zuwendungsempfängerregister, wenn es denn kommt, Daumen hoch.
Daumen hoch, wir warten nur, jetzt eine Einschränkung muss ich machen. Es gibt noch Nachjustierungen zum Zuwendungsempfängerregister, die sich derzeit noch im Gesetzgebungsverfahren im Wachstumschancengesetz befinden. Das wird scherzhaft beim Bundeszentralamt für Steuern auch, habe ich gehört, WC-Gesetz genannt. Wachstumschancengesetz. Ja, und in diesem Gesetz finden sich noch kleinere Nachjustierungen, Anpassungen mhm. zum Zuwendungsempfängerregister. Alles unkritisch. Ja, mhm. man hat zum Beispiel festgestellt, in diesem Zuwendungsempfängerregister sollen nicht nur der Name der Organisation eingetragen werden, nicht nur das Finanzamt, nicht nur der steuerbegünstigte Zweck, sondern auch die Bankverbindungen. Mhm. Jetzt haben ganz große Organisationen gesagt, hey Leute, die Bankverbindung, die das Finanzamt von uns hat, ist eigentlich gar nicht die Bankverbindung, auf der wir Spenden einwerben. Mhm. Wenn ihr das Konto veröffentlicht, können wir damit nichts anfangen, wenn die mhm. Leute anfangen, darauf zu zahlen. Ja. Das heißt, man hat gesehen, ja, vielleicht ist das nicht ganz zu Ende gedacht, mhm. dass die Bankverbindungen dort, die Kontoverbindungen veröffentlicht werden. Wir geben die Möglichkeit zu Änderungen für die NPOs, ja, mhm. selbstständig im Antrag. Und das hat man dann noch nachjustiert mhm. über das Wachstumschancengesetz. Das ist ja derzeit noch im Rechtsausschuss, mhm. glaube ich, ist noch nicht durch. Und da gibt es aber eine Anpassung, die uns nicht so ganz gefällt, und das ist bezogen auf ausländische Körperschaften. Da soll nämlich jetzt mhm. im § 50 ESTDV, Einkommensteuerdurchführungsverordnung, implementiert werden, dass ausländische Körperschaften sich im Zuwendungsempfängerregister eintragen müssen in mhm. Deutschland. Ansonsten können sie gar keine Spenden mehr aus dem Inland bekommen. Das heißt, es wird mhm. faktisch zu einer Eintragungspflicht mhm. oder ich schieße mich ins Abseits. Okay. Und es gibt da gewisse Voraussetzungen, die juristisch geprüft werden müssen. Also ich brauche aus meiner Sicht auf jeden Fall rechtliche Beratung als ausländische Körperschaft sonst hier in Deutschland, die mich betreut, damit ich hier eingetragen werden kann. Und das wird dann wahrscheinlich so unsere Befürchtung kleinerer Organisationen im Ausland benachteiligen.
Okay, also das riecht tatsächlich danach, ja? Also das könnte tatsächlich ein Ergebnis sein. Kommen wir zum letzten Register, das Stiftungsregister. Ab 26 gibt es ein Stiftungsregister, da sollen alle Stiftungen drinstehen. Mhm. So lese ich das jetzt mal. Auch da, wir wissen schon, kommen alle Stiftungen rein, was muss ich Ihnen eintragen und von Ihnen vielleicht gleich Bewertung Daumen hoch, Daumen runter. Wir wissen noch nicht, wie es ausschauen wird, deswegen ist es wahrscheinlich mhm. ein bisschen schwierig, aber vielleicht da auch noch zwei Sätze dazu.
Ja. Oder also, drei. Ich glaube, wir, zumindest wir hier im Sektor, wir wissen schon ungefähr, wie es aussehen könnte, weil es gibt ja schon das Stiftungsregistergesetz. Mhm. Das wurde auch schon beschlossen bei der Stiftungsrechtsreform zum neuen Stiftungsrecht, die neuen Vorschriften im mhm. BGB, die da eingefügt wurden. Das Stiftungsregister steht also schon als gesetzliche mhm. Grundlage. Da sollen dann der Name der Stiftung eingetragen werden, dort sollen vertretungsberechtigte Personen mhm. eingetragen werden. Und eben der Sitz und so weiter. Also mhm. die ganzen Grunddaten einer Stiftung sollen über dieses Stiftungsregister mhm. abgerufen werden können, weil es gibt ja derzeit noch kein bundeseinheitliches Register für Stiftungen, mhm. im Gegensatz zu den anderen Gesellschaftsformen, die im Handelsregister mhm. sozusagen schon ein solches haben. Das Stiftungsregister wird aber nur rein deklaratorisch sein. Und es wird nur, also das ist jetzt ein juristischer Begriff, nur eine negative Publizität haben. Das bedeutet, heißt? Ja, ich kann nur, also wenn ich jetzt mit jemandem einen Vertrag schließe, dann kann ich ihm eine Tatsache nur entgegensetzen, wenn sie tatsächlich im Stiftungsregister eingetragen ist. Ja, also mhm. wenn ich mich darauf berufe, du Vorstand Müller hast ja mit mir den Vertrag geschlossen, der für und gegen die Stiftung wirkt, weil du warst ja vertretungsberechtigt und das würde da nicht drinstehen, ja, dann könnte ich denn das nicht entgegensetzen, sage ich mal. Also ganz, ganz vereinfacht gesprochen. Ja, zum Stiftungsregister, ich glaube, da wird aktuell nur etwas mehr diskutiert, ob es gut oder schlecht sei, auch die Stiftungssatzungen dort zu veröffentlichen. Mhm. Eigentlich Grundgedanke ist, dass auch Stiftungsgeschäft und Stiftungssatzung als Dokumente hochgeladen werden in diesem Stiftungsregister und man sich diese dann auch runterladen kann, Einsicht nehmen kann und so weiter. Das ist natürlich dann für Leute, die dort als Begünstigte, beispielsweise bei privaten Familienstiftungen genannt werden, etwas schwierig. Ja, es könnte ja in deren Grundrechte eingreifen, wenn ich einfach so dort private Informationen dann abrufen kann.
Also wir haben das mal, wir sind ja nur ein kommerzielles Unternehmen, aber wir haben es mal ausprobiert, wir haben ein paar Stiftungen angeschrieben und gesagt, wir hätten da eine Idee, dass wir Satzungen veröffentlichen und vielleicht Anlagerichtlinien veröffentlichen auf einer Plattform und dann gibt es halt die Stiftungskerndaten noch dazu. Da war eine sehr große Ablehnung, das uns einzuliefern. Also das waren Stiftungen, da war es theoretisch runterzuladen.
Ja.
Stiftungsgeschäft, Stiftungssatzung und so weiter, aber es war eine große, große Skepsis zu spüren. Das mag an uns als Hintergrund gelegen haben, aber die Idee war natürlich auch zu sagen, pass mal auf, wir machen den Sektor darüber mal ein bisschen anfassbarer, ein bisschen greifbarer und ein bisschen sichtbarer draußen. Ja. Da regen sich aber alle darüber auf, dass der Stiftungssektor so intransparent ist. Und ich glaube, an diesen Stellschrauben genau kann man tatsächlich drehen, um den Sektor draußen sichtbarer zu machen bei den Menschen. Und dann natürlich auch eine Bereitschaft, so ein bisschen rauszukitzeln, zu sagen, ja, ich bringe mich ein. Ich unterhalte mich mal mit dem Stiftungsvorstand, der wohnt hier 3 Straßen weiter von mir. Habe ihn schon 3-mal im Bäcker getroffen, aber so richtig angesprochen habe ich noch nicht.
Ja.
Lieber Matteo Enz, ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns im Freitagspodcast mal die Registerpflichten so ein bisschen vor Augen geführt haben. Wenn wir das für uns nochmal zusammenfassen, was würden Sie sagen, es ist vernünftig, dass wir diese Register haben, einerseits. Zweitens, bin ich als Stiftung in irgendeiner Problemlage, wenn ich mich wo nicht eintrage, gilt das über alle Register hinweg, dass wir das vielleicht noch kurz rausschälen?
Also abschließend, ich habe ja schon beispielsweise zum Lobbyregister gesagt, dass ich das eine sehr gute Idee für eine sehr gute Idee halte, auch das Zuwendungsempfängerregister. Die Ideen sind gut. Die Frage ist, wie setzt man es um? Wenn das Zuwendungsempfängerregister jetzt dazu führt, dass es eher kontraproduktiv ist, weil Stiftungen sukzessive eingetragen werden und Leute, die dort Einsicht nehmen, denken, warum steht denn die Stiftung, der ich letzte Woche Geld gespendet habe, gar nicht drin? Haben die ihre Gemeinnützigkeit verloren? Ja. Wie schnell wird das automatisiert? Und wie schnell gehen wir denn an den Start mit dem Zuwendungsempfängerregister? Und wie werden die Daten tatsächlich in der Praxis ausgetauscht? Gibt es da Fehler und so weiter? Also ich glaube, der Punkt ist, dass die Ideen alle gut sind. Die Frage ist dann immer die Umsetzbarkeit, die Umsetzung im Konkreten und die Entbürokratisierung des gemeinnützigen Sektors, weil wir haben hier alle Gelder, die wir für gemeinnützige Zwecke einsetzen müssen.
Und nicht für Verwaltung.
Und nicht für die Verwaltung. Wir haben eine Verwaltungskostenquote und da sind wir sehr daran interessiert, dass nicht durch diese Register, die eigentlich ein gutes Ziel verfolgen, wieder bürokratische Maßnahmen stattfinden müssen. Und gerade beim Transparenzregister beschäftigen wir tatsächlich 2 JuristInnen aus der Rechtsabteilung, die sich darum kümmern, wer muss hier eigentlich als wirtschaftlich Berechtigter eingetragen werden. Und dann ist es irgendwann auch, sage ich mal, nicht mehr zielführend, dass man steuerbegünstigt ist, ja, und keine Steuern zahlen muss, wenn ich diese Kosten eigentlich wieder stecken muss. Also das ist immer ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, gerade mit dem Zuwendungsempfängerregister. Es ist schwierig zum Start. Das Bundeszentralamt für Steuern hat gerade sehr viel damit zu tun. Die Digitalisierung ist auch nicht so ganz einfach und schnell umzusetzen. Also ich glaube, wenn das alles in guten Händen ist, mit guten professionellen Teams abgearbeitet wird und tatsächlich in guten Strukturen aufgestellt wird, dann erwarten wir und hoffen uns durch die Register einen großen Vorteil für die Stiftungen. Man könnte dann als zweites in 5 Jahren darüber nachdenken, inwieweit sich Register überschneiden und inwieweit sozusagen Daten implementiert werden können und nicht immer wieder neu eingetragen werden müssen und wo man eben einen Zugang für mehreres hat, wenn das möglich ist. Aber Aktuell sieht es nicht danach aus.
Sagt Matteo Enz, er ist Rechtsanwalt beim Deutschen Stiftungszentrum im Stifterverband der Deutschen Wissenschaft in Essen. Lieber Enz, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für den heutigen Freitagspodcast.
Sehr gerne.
Und wir bleiben an diesem Thema Registerpflichten dran. Nicht nur, dass Sie uns heute Abend nochmal einen 8-Minuten-Impuls zu den Registerpflichten beim Stiftungsapero hier in Essen im Rahmen der Stiftungsapero Wintertour mitbringen, sondern natürlich auch auf unserem Blog im Podcast werden wir an den Themen einfach dranbleiben. Ich glaube, das sind sehr, sehr relevante Fragestellungen. Wo muss ich mich als Stiftung eintragen? Was gehört denn da rein und wie nutze ich denn diese Register vielleicht auch für mich? Wo haben Sie denn für mich einen Nutzen als Stiftung? Wo haben Sie auch für den Sektor als Ganzes einen Nutzen? Danke dafür für die Insights an der Stelle. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Natürlich gibt es jeden Freitag eine neue Folge Freitagspodcast auch hier im PO auf www.stiftungenstärken.de beziehungsweise überall da, wo es Podcasts gibt.